Mitmachmontag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Bei diesem Podcast blickst du hinter die Kulisse des Lebens. Du erfahrst berührende Schicksale von Kindern und Erwachsenen. Und du nimmst viele Aufklärungs- und Präventionstipps mit, um dich bei Mobbing, bei Gewalt, bei Schweigen oder auch bei Angst zu stärken und zu schützen. Mit Günther Ebenschweiger. Er steht für Respekt und Gewaltfreiheit. Und jetzt viel Ermutigung bei dieser neuen Folge.
Zu dieser Folge wieder ein herzliches Servus von mir zum Mutmachmontag. Lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Wie bereits angekündigt, beantworte ich in dieser Folge die Frage, wie PädagogInnen wirksam auf Mobbing reagieren. Es kommt auf alle Fälle auf dich persönlich an. Dieser Podcast wird dir möglicherweise sehr komplex erscheinen, doch die Thematik rund um das Thema Mobbing erfordert entsprechende Herangehensweisen, um Kinder zu schützen. Eine alte Weisheit sagt, wenn du die Welt verändern willst, dann fange bei dir an und dazu möchte ich dir heute Mut machen, denn, wie heißt es so schön, jeder Weg fängt mit einem ersten Schritt an und den hast du mit dem Hören dieses Podcasts gerade getan und ich danke dir jetzt schon, dass du dich heute intensiv mit dem Thema Mobbing auseinandersetzt. Ich setze jetzt voraus, dass du die Phasen des Mobbings, nämlich Test-, Konsolidierungs- und Manifestationsphase kennst und du auch mit dem gruppendynamischen Prozess vertraut bist. Das ist deshalb wichtig, weil es einen elementaren Unterschied zwischen Konflikt und Mobbing gibt, denn bei Mobbing handelt es sich immer um einen gruppendynamischen Prozess, der nur mit einer systemischen Perspektive verstehbar ist, die mehr erfasst als die Beziehung zwischen MobberInnen und Betroffenen. Es ist also ein komplexes Konfliktgeschehen, zu dessen Entstehung und Aufrechterhaltung viele AkteurInnen beitragen. Das Hauptziel einer Mobbing-Intervention ist daher nicht die Identifizierung der MobberInnen und die Konfrontation mit ihrem Verhalten, sondern die Deeskalation des Mobbingsgeschehens, quasi die Wiedereinführung eines prosozialen Werte- und Normenrahmens, die Aufhebung der bisherigen dissozialen Klassen- oder Biergruppordnung und die Neuimplementierung demokratischer Strukturen, unter anderem durch den Aufbau eines Helfersystems als Voraussetzung eben für Nachhaltigkeit. Mobbing muss also systemisch betrachtet werden und darf nicht bei der Klasse stehen bleiben, sondern es müssen auch die übrigen Beteiligten, und das sind die Pädagoginnen, die Schulleitung und deren Zusammenwirken mit den Eltern Berücksichtigung finden. Ganz besonders dann, wenn sich die MobberInnen von ihren Eltern geschützt fühlen und sich das System des Mobbings auf der Ebene der Kooperation zwischen Eltern und Schule widerspiegelt. Eines ist allerdings verständlich. In Klassen ist prosoziales und oder dissoziales Verhalten gegenwärtig. Kinder und Jugendliche sind zu prosozialem wie dissozialem Verhalten fähig und wo Mobbing als Gewalt die Klasse beeinflusst und junge Menschen, auch wenn sie es durch erlernte Coping- bzw. Bewältigungsstrategien nicht zeigen, unermessliches Leid erleiden, müssen Schulleitungen und Pädagoginnen eingreifen. Mobbing darf, besser sollte, der Schulgemeinschaft nicht egal sein. Und der stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum gibt es Mobbing vor allem in Schulen? Wie ich bereits in einer Podcast-Folge erwähnt habe, entsteht Mobbing bevorzugt in sozialen Systemen mit Zwangscharakter, aus denen die Betroffenen nicht einfach fliehen können. Das sind Zwangskontexte, die sich beispielsweise aus der Klassenzusammenstellung ergeben. Und jetzt zur nächsten Frage, wer sind denn die Mobbing-Opfer? Mit Hilfe kleiner, ich nenne sie jetzt einfach Gemeinheiten, und das kann eine simple Rempelei sein, das kann sein, dass ein Gegenstand hinuntergeworfen oder kaputt gemacht wird, es kann sein, dass jemand beleidigt wird oder dass jemand mittels einer falschen Behauptung geächtet wird, die im Rahmen des Schulalltags stattfindet und hier vor allem natürlich in der Pause oder vor oder nach der Schule oder auch auf einer sozialen Plattform, beginnen in dieser Testphase sich Mobberinnen auf einen jungen Menschen als Opfer zu fixieren. Um als Mobbingopfer in der Testphase ausgesucht zu werden, sind drei Faktoren von besonderer Bedeutung. Erster Faktor, es gibt, wie wir es nennen, einen Aufhänger. Zweiter Faktor, das Mädchen oder der Bub wehrt sich nicht adäquat, zeigt also ein ineffektives Wehren. Dritter Faktor, und oder es besteht ein Machtungleichgewicht, das bedeutet, die Schülerin oder der Schüler bekommt eine geringe Unterstützung durch die Mitschülerinnen in der Klasse. Was sind nun Aufhänger? Als Aufhänger kommen alle Arten von Merkmalen und Verhaltensweisen in Frage, wie ethnische Zugehörigkeit, Familieneinkommen, Haut- und Haarfarbe, Mitarbeit im Unterricht, Noten, Streber, Sportlichkeit, Musikgeschmack, Kleidung, Stottern, Dialekt und anderes mehr. Entscheidung, ob jemand wegen dieses Aufhängers gemobbt wird, ist nicht der Wahrheitsgehalt dieses persönlichen Merkmals, sondern die Resonanz, also die Zustimmung, im konkreten Fall Lachen oder Spaß in der Klasse. Das bedeutet daher, jeder in der Klasse kann zur geschädigten Person, zum Mobbing-Opfer werden, denn jeder hat Eigenschaften, die ihn von anderen unterscheiden. Nächster Faktor ist das ineffektive Wehren. Als ineffektives Wehren versteht man, wenn sich betroffene Schülerinnen gar nicht wehren, weil sie es zum Beispiel eben nicht wollen, weil es ihnen als Regel verboten wurde oder weil sie sich beispielsweise schon im Kindergarten Anpassungs- und Vermeidungsstrategien angelernt haben. Die meisten betroffenen SchülerInnen wehren sich bei diesen einzelnen Attacken nicht ausreichend, bekommen durch Erwachsene, beispielsweise eben durch die Klassenlehrerin, den Klassenlehrer oder oft auch durch die Eltern keine ausreichende Unterstützung oder werden jetzt schon sogar als Petze bezeichnet. Wenn sich die kommenden Mobbingopfer aber wehren, dann so, dass sie auf Unverständnis in der Klasse stoßen, weil die MobberInnen das als Spaß deklarieren oder ins Lächerliche ziehen und ihnen diese Reaktionen so mehr schaden als nützen. Umgekehrt ist es allerdings so, wenn Schülerinnen zu Mobbingopfern auserkoren wurden und sich diese jetzt aggressiv gewalttätig wehren, dann nehmen die Mitschülerinnen dieses Verhalten oft als unangemessen wahr und die MobberInnen nutzen dieses Verhalten wieder als Rechtfertigung für ihr schikanierendes Verhalten. Eine ganz andere Reaktion können auch Kinder zeigen, die lange Zeit alle Angriffe still ertragen und dann plötzlich zu weinen beginnen. Diese SchülerInnen zeigen damit ihre Verletzlichkeit, was häufig wiederum negative Konsequenzen hat und bekommen dadurch oft von Erwachsenen Zuwendung, man kann hier unter Umständen sogar von einer Verständnisfalle sprechen. Die Folge ist, das stößt bei der Klasse oft auf Unverständnis und Missgunst. Das wird oft als ungerecht erlebt und dient jetzt wieder als Rechtfertigung für weitere Attacken der MobberInnen. Eine andere Art der Vermeidungsstrategie zeigen Opfer, indem sie dem Unterricht fernbleiben oder zu spät kommen, um sich den Mobbing-Attacken zu entziehen. Wenn dafür jetzt die Verantwortlichen wiederum Verständnis zeigen und Konsequenzen unterlassen, provozieren sie damit wieder die Gegenreaktionen der MobberInnen. Die ineffektivste Form, sich zu wehren, ist allerdings Betzen, also jemanden hinter dessen Rücken anschwärzen. Deshalb ist es unerlässlich, dass Schülerinnen am besten von klein auf den Unterschied zwischen Betzen und Hilfe holen verstehen lernen. Hilfe holen erfolgt dann, wenn ich mich selbst oder nicht ausreichend selbst gegen die Mobbing-Attacken wehren kann. Schülerinnen, die tatsächlich betzen, aus meiner Erfahrung ist das aber sehr selten der Fall, und Lehrkräfte, in welcher Form auch immer nicht ausreichend angemessen darauf reagieren, begünstigen Mobbing. Der nächste Faktor ist, wenn ein Machtungleichgewicht oder eine geringe Unterstützung vorliegen. Potenzielle Mobbingopfer können aus vielerlei Gründen wenig oder keine Unterstützung durch die Klasse haben, sind aber nicht immer die klassischen Außenseiter oder Einzelgänger. Häufig gibt es zwar einzelne Bezugspersonen, Diese reichen jedoch gegen die Übermacht der Mopperin oder des Moppers und der Assistentinnen und Verstärkerinnen nicht aus. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Mobbingopfer grundsätzlich jeder werden kann. Am wahrscheinlichsten allerdings wird es die Schülerin oder der Schüler, die oder der am auffälligsten einen sogenannten Aufhänger präsentiert, sich am ineffektivsten wehrt oder keine oder wenig Unterstützung von der Klasse bekommt. Und daher stellt sich jetzt die Frage, warum unterstützen denn die restlichen Schülerinnen das Opfer nicht? Es gibt viele Gründe, warum die zuschauenden Schülerinnen nichts tun. Auf meine Frage dazu bekomme ich zuerst fast zu 100% folgende Antwort. Weil ich dann selbst Opfer wäre. Und danach mir schon die Frage, ich weiß nicht genau, was ich konkret tun soll und ich habe auch schon mit der Lehrerin und mit den Eltern darüber gesprochen, aber keine Unterstützung bekommen. Und hier nochmals. Kinder, Jugendliche und auch Eltern und Pädagoginnen wissen oft den Unterschied zwischen Betzen und Hilfe holen nicht und daher werden viele Erzählungen der Kinder als Betzen bezeichnet. Das führt jetzt ganz klar dazu, dass die Mobbingopfer und auch alle anderen Schülerinnen schweigen und so entsteht, man kann das durchaus sagen, nachhaltig eine Schweigemauer im Mobbingprozess. Und genau diese Schweigemauer müssen wir gemeinsam, auch wenn das nicht immer leicht ist, knacken. Denn bereits in der Konsolidierungsphase leidet das Opfer bereits stark und es treten Symptome wie Schlafstörungen oder Bauchschmerzen auf. Die meisten Mobbingopfer verschweigen das, oft auch, wie mir zum Beispiel ein konkreter Fall gezeigt hat, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen oft keinen unmittelbaren Zusammenhang zum Mobbing herstellen. Und daher habe ich, warum schweigen Mobbingopfer, das in einigen Punkten zusammengefasst. Kinder und Jugendliche haben, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, große Angst davor, dass Pädagoginnen und auch die Eltern falsch reagieren und damit noch alles schlimmer wird. Und diese Angst ist mehr als berechtigt. Kinder und Jugendliche haben sich Erwachsenen mit ihrem Thema angenähert und ungeeignete Ratschläge erhalten. Wie beispielsweise, du musst dich halt wehren, das gibt sich schon wieder, oder du bist bestimmt auch nicht unschuldig. Kinder und Jugendliche spüren den Stress, vielfach die Überforderung der Eltern und wollen ihnen das eigene Leid ersparen und sie dadurch schonen. Sie glauben auch zu wissen, dass der Einfluss der Eltern begrenzt ist und vermuten, richtig, welcher Schaden ihnen als Opfer durch emotional reagierende Eltern entstehen kann. Kinder und Jugendliche befürchten, und auch das ist keine Ausnahme, elterliche Vorwürfe wie, warum hast du mir denn nichts gesagt? Vertraust du mir denn nicht? Kinder und Jugendliche wollen nicht betzen, weil sie den Unterschied zur Hilfe holen nicht gelernt haben. Mobberinnen haben ihnen schwerere Attacken angedroht, wenn sie sich an Erwachsene wenden. Kinder und Jugendliche fühlen sich mitschuldig, machen sich Vorwürfe und fragen sich, was ist an mir falsch, dass ich das Opfer bin? Und sie sind sehr oft überwältigt von Schamgefühlen und entwickeln Anpassungs- und Vermeidungsstrategien zu den Herabwürdigungen der MobberInnen. Und ein zentraler Punkt ist mir hier auch noch ganz besonders wichtig. Warum sollten Mobbingopfer nicht die Klasse oder die Schule wechseln? Eine Herausnahme des Opfers aus der Klasse oder der Schule beendet Mobbing nicht zwangsläufig. Weder für die Klasse noch für die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Schon mehrfach habe ich erlebt, dass durch die verinnerlichten Coping-Strategien Kinder trotz Klassen- oder Schulwechsel vom Kindergarten über die Volksschulklassen bis zu den weiterführenden Schulen Mobbingopfer geblieben sind. Und ich beantworte dir jetzt auch gern die Frage nach dem Warum. Von Mobbing betroffene Kinder und Jugendliche starten mit extrem geschwächtem Selbstvertrauen und den geschilderten Coping-Strategien in einen vermeintlichen Neubeginn in einer unbekannten und zumeist bereits gefestigten Klasse oder Schule. Trotz positiver Kontaktversuche seitens der neuen Peer Group zeigen viele Mobbingopfer ein starkes Schutzverhalten. Sie sind extrem zurückhaltend und erscheinen dadurch komisch, wie mir das die Kinder und Jugendlichen oft sagen. Und jetzt passiert Folgendes. Diese, wie viele Schülerinnen sagen, komische Verhalten bildet jetzt wieder den Aufhänger für ein erneutes Mobbing. Es entsteht praktisch ein Teufelskreis oder man kann durchaus sagen, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich schütze mich, um ja keine Angriffsfläche zu bieten. Die Schülerin, der Schüler verhält sich komisch und hält sich vorsichtig zurück. Dieses Verhalten wiederum wird bei den neuen SchülerInnen abweisend, vielleicht sogar arrogant, und die Mobbing-Testphase beginnt wieder. Der Versuch mittels Schulwechsel, das Mobbing-Problem zu lösen, birgt also erhebliche Risiken und führt nicht selten zu einem erneuten Mobbing. Und auch hier Klartext. Ein solches Verhalten indiziert außerdem, dass die Schule nicht in der Lage ist, die körperliche und seelische Sicherheit ihrer SchülerInnen zu gewährleisten, und andererseits ist das massiv betroffene Kind in einer neuen Klasse oder Schule mit der wohl schwierigsten Aufgabe konfrontiert, die sein Leben bereithält. Es muss sich in eine neue bestehende Klassengemeinschaft, in der Beziehungen schon geknüpft sind, integrieren. Zusätzlich werden jetzt die Mopperinnen, Verstärkerinnen, Assistentinnen und auch die Klasse selbst durch die Herausnahme des Opfers in ihrem Tun bestärkt. Das heißt, sie werden die bisherige Erfolgsstrategie kaum ändern. Es beginnt in der Regel ein neuer Zyklus mit Test-, Konsolidierungs- und Manifestationsphase und es gibt ein neues Mobbing-Opfer. Abschließend eine große Bitte an dich als Pädagogin, als Pädagoge. Mobbing gefährdet das Kindeswohl und ist eine Kindeswohlgefährdung. Stelle dir daher nicht die Frage, ob du handeln bzw. intervenieren wirst, sondern wie und wann du professionell dem Mobbingopfer und der Klasse helfen kannst. Wenn du als Pädagogin, als Pädagoge noch Fragen, beispielsweise zu den Stolpersteinen hast, oder du persönlich oder die Schule eine Beratung wünscht, dann melde dich gerne persönlich über www.mutmachmontag.at. Schreibe mir direkt ein Mail an podcast@ebenschweiger.at oder kontaktiere mich auch über WhatsApp, Facebook oder LinkedIn. Und auch hier freue ich mich, wenn ich dich motiviert habe, bis zum Schluss zuzuhören, dich ermutigen konnte, aktiv zu werden und wenn du diesen Podcast Mutmachmontag weiterempfiehlst. Bis zur nächsten Folge, dein Günther, ein herzliches Servus von mir an dich.
Mutmachmontag, lass uns gemeinsam deine Welt verbessern. Günther reicht dir auch gerne zukünftig die Hand, spricht dich persönlich an und gibt dir eine Stimme, weil einander vertrauen ist ein entscheidender Faktor, um dich zu stärken und zu schützen. Du kannst Günther unter der Mailadresse podcast@ebenschweiger.at kontaktieren. Und jetzt weiterhin viel Ermutigendes in der kommenden Woche und bis bald. Ein herzliches Servus.